Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur ersten Andacht im neuen Kirchenjahr am ersten Advent des Jahres 2020. So frei nach Hesse, dass allem Anfang ein Zauber innewohnt, können wir dieses Kirchenjahr miteinander beginnen, voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft und warten auf das, was Gott für uns bereithält. Das mit dem Warten ist ja wirklich nicht jedermanns Sache und eine Kulturübung, die immer wieder neu erforscht und ergründet werden muss. Auch Dietrich Bonhoeffer hat sich seine Gedanken gemacht zum Thema Warten.
Advent feiern heißt warten können. Warten ist eine Kunst, die unsere ungeduldige Zeit vergessen hat. Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten. Da geht nichts im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens.
Ja, wir warten auf so vieles in diesen Zeiten. Vor allen Dingen auf bessere Zeiten. Und bessere Zeiten hat auch der Prophet Zacharia vor vielen, vielen Jahren verheißen, als er in seinem Buch im 9. Kapitel die Verse 9 und 10 formulierte, als eine Verheißung für die Menschen damals, aber doch auch für uns Heutige.
Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde.
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Auch das ist so ein wartendes Hoffnungslied, dessen Melodie wir gerade gehört haben. Und wenn der Tag nicht mehr fern ist, wenn das Licht auf uns zukommt, dann beginnt die Seele wieder in die Gänge zu kommen. Freue dich sehr, du Tochter Zion. So hat Zacharia geschrieben. Und so würden wir es, wenn wir heute in unseren Kirchen Gottesdienst feiern würden, als Antiphon im Introitus singen. Freue dich sehr, du Tochter Zion, und jauchze, du Tochter Jerusalem. So eine Aufforderung zur Freude braucht natürlich auch einen triftigen Grund. Und momentan sind wir in einer Situation, in der so ein Aufruf zur Freude nicht unbedingt bei jedem auf fruchtbaren Boden trifft. Wir leben zurzeit mit vielen Einschränkungen. Wir müssen es aushalten, dass Menschen an Corona erkranken und verstärkt auch ihr Leben verlieren an dieser Krankheit. Und gleichzeitig, wir sind ja Hoffnungswesen. Wir hoffen auf bessere Zeiten eben, auf weniger Last für unsere Seele und eine Wende zum Guten. Und genau das hat Zacharia damals auch seinen Zuhörern zugerufen. Es kommt eine Wende zum Guten. Advent heißt ja nichts anderes als er kommt. Und wer kommt, ist noch nicht da. Und so ist es auch mit unserer Zukunft. Manch einer sagt, na, es kann ja nur noch besser werden. Und es wird besser werden. Das ist ja letztlich auch der Sinn jeglicher Vorfreude, gerade in der Adventszeit. Als Kinder, wenn wir warten auf den Zeitpunkt, an dem das Christkind kommt, noch dreimal schlafen, noch viermal schlafen. Und für unser Leben, dass tatsächlich Gott das Seine dazu beiträgt, dass es gut werden wird. Er schickt seinen Boten, er schickt seinen Sohn. Zacharia wusste das damals noch nicht, dass er vom Sohn Gottes redet. Er redete vom ersehnten und erwarteten Messias, dem zukünftigen Herrscher über Israel, der alles zum Guten wenden kann. Er ist's, der kommt. Allerdings anders, als es sich die Menschen zur damaligen Zeit vorgestellt haben. Wir haben ja auch unsere Bilder so im Kopf, wenn ein König kommt. Naja, so im Mittelalter oder auch zu späteren Zeiten, als es auch bei uns noch Könige und Kaiser gab, da ritten diese Herrschaften auf prachtvollen Rössern, begleitet von ihrer Entourage, prächtig und mächtig, damit jeder Mensch sehen konnte, hier kommen die Chefs. Wir haben zwar mittlerweile einige Könige weniger, aber erinnern Sie sich an die Szenen, die man sieht, wenn ein Präsident oder ein Staatschef zum Staatsbesuch kommt, mit einem Regierungsflieger auf dem Flugplatz landet, dort vom Gastgeber empfangen wird, mit gewichtigem Schritt und noch wichtigerem Gesichtsausdruck die Ehrenformation abschreitet. Das sind unsere Vorstellungen, wenn Könige und Herrscher zu uns kommen. Und genau das Gegenmodell dazu hält uns Zacharia vor Augen. Siehe, dein König kommt zu dir, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Kein prächtiges Schlachtross, ein Eselfohlen, dem man von seiner Größe her kaum zutrauen mag, dass es das Gewicht eines erwachsenen Menschen tragen kann. Aber es ist ein deutliches Zeichen. Damals wie heute ist das übliche Imponiergehabe der Menschen, die mit besonderer Macht, besonderem Einfluss ausgestattet sind, eben nicht als der richtige Weg anerkannt. Ganz das Gegenteil. Bescheiden und arm auf einem Esel. Nun, es gibt ja dieses alte pommersche Sprichwort, das fälschlicherweise Wilhelm Busch zugeschrieben wurde: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Das ist halt die Erfahrung unserer Wirklichkeit. Wer auftrumpft, wer aufspricht, der kommt voran. Wer sich bescheiden in den Hintergrund verdrückt, der wird bleiben, wo er ist. Das ist die Lebenswirklichkeit von vielen, vielen Menschen. Und wieder hier das Gegenmodell. Jesus, der dann der verheißene Messias sein wird, kommt nicht als mächtiger Herrscher, sondern als ein einfacher Mann auf dem Esel, dem man seine ganz besondere Macht und seine besonderen Gottesgeschenke auf den ersten Blick nicht ansieht. Eigentlich eine Lehrstunde für uns Menschen. Mit der Bescheidenheit doch besser umzugehen, als es das alte pommersche Sprichwort empfiehlt. Mir ist in dem Zusammenhang das alte Märchen der Gebrüder Grimm über den Weg gelaufen vom König Drosselbart. Sie kennen es doch ganz bestimmt. Eine Prinzessin im heiratsfähigen Alter ist überhaupt nicht gewillt zu heiraten und spottet über einen Bewerber nach den anderen nach Kräften. Und auch ein König, der als äußeres Makel ein etwas schiefes Kinn hat, wird von ihr aufs Übelste verspottet und zum König Drosselbart ernannt. Aufgrund ihres Hochmuts begibt sie sich selber in eine Sackgasse und sieht sich plötzlich der Tatsache gegenüber, dass sie einen armen Bettler heiraten muss. Und der führt sie in seine ärmliche Hütte und lehrt sie die Bescheidenheit. Lehrt sie, nicht nur zu fordern, sondern zu handeln und zu tun. Lehrt sie, wieder Mensch zu sein und nicht nur Prinzessin. Und tatsächlich dann am Ende, das wissen wir, wie dieses Märchen ausgeht, der arme Bettler, er entpuppt sich als der König Drosselbart, dem das ganze Land gehört und der sie dann doch noch einmal fürstlich und königlich zur Ehefrau nimmt. Manchmal brauchen wir Menschen eine solche Lehrstunde, wenn die Vögel unserer Seele und unseres Wollens zu hoch fliegen, dann müssen sie auch mal wieder geerdet werden, dann müssen sie landen, um in vernünftigen Höhen sich zu bewegen. Sacharja zeigt, der wahre, gute Herrscher, der nutzt seine Macht nicht aus, sondern er kommt, um zu helfen und gerecht zu sein. Den Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen und ihnen in allen Lebenssituationen beizustehen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Was macht ein solcher gerechter Herrscher? In der damaligen Situation des Sacharja, es war auch eine Situation der Bedrängnis, weil griechische, vielgötterische Einflüsse sich auch nach Jerusalem eingeschlichen hatten und gleichzeitig auch Machtkämpfe mit Ellenbogen und Hauen und Stechen geführt wurden. Das Wichtigste, was dieser gerechte, helfende, bescheidene König auf den Weg bringt, ist der Frieden. Das ganze Kriegsgerät, das aufgefahren wird, und eben nicht nur das Kriegsgerät aus Eisen und Stahl, sondern auch das Kriegsgerät, das wir Menschen manchmal auf der Zunge führen, wird zerbrochen. Und er wird Frieden gebieten. Das ist eben jetzt auch die Schwierigkeit mit der zweifachen Bedeutung des Advent. Der eine Blickwinkel ist der, dass wir zurückschauen auf das, was war in Bethlehem am ersten Weihnachten und auf das wir uns in unserer Erinnerung und in unserer Tradition hinbewegen und gleichzeitig der Ausblick auf das endgültige Kommen des Messias, das endgültige Kommen des Gottessohns und das Heilwerden der Menschen und dieser Welt. Für Sacharja gab's nur diese zweite Perspektive. Er blickt nur nach vorn, denn Jesus kam ja erst sehr, sehr viele Jahre später leibhaftig auf die Welt. Er sieht nach vorn und erwartet den Friedenskönig. Er ist gekommen, ja? Nur das weltumspannende Friedensreich, von dem Sacharja spricht, er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dieses Friedensreich, es ist noch nicht so angebrochen, wie sich Sacharja vorstellte und wie wir es uns wünschen und wie es sicherlich auch die Zeitgenossen des Sacharja sich wünschten. Deswegen diese zweite Perspektive des Advent. Warten auf den, der kommt und dann auch warten auf das, was kommt. Nur, warum hat Jesus eigentlich dieses Friedensreich als der Verheißene nicht bei seinem ersten Kommen schon aufgerichtet und verwirklicht? Die Antwort ist relativ einfach. Es gehören, um etwas zu bewegen, immer zwei dazu. Einer, der sagt, was gut, recht und richtig ist, und das Gegenüber, das hört. Es braucht den, der die Macht hat, und auf der anderen Seite den oder diejenige, die vertrauen können. Er wird Frieden gebieten, sagt Sacharja. Und Jesus hat das schließlich auch getan. Er ist auch gehört worden, aber eben nicht von allen Menschen auf dieser Welt. Und das zieht sich auch durch den ganzen Lauf unserer Geschichte hindurch bis zum heutigen Tag. Die Welt wartet immer noch, ist immer noch und dauerhaft im Advent, im Warten auf den, der kommen soll. Aber was macht man jetzt mit der Zeit, in der man wartet? Naja, bei dem Advent, den wir alljährlich feiern, da gibt's genügend Möglichkeiten, angefangen vom Geschenke einkaufen, vom Vorbereiten, vom Plätzchen backen, alle Jahre wieder auch hier das gleiche Prozedere. Aber wie ist's denn mit dem großen Advent, dem, der kommen wird? Auf wen warten wir? Wie verhalten wir uns? Benutzen wir diese Zeit, um stets nach oben zu streben? Oder machen wir es anders? Reinhard Elsel hat's in die folgenden Worte versucht zu fassen.
Advent. Alle wollen nach oben und natürlich auch ich. Nur du. Du willst nach unten. Mein Gott, was gibt es da schon zu sehen? Wie bitte? Ach so, mich.
Ein heruntergekommener Gott. Er kommt herunter. Zu uns, beugt sich herab, kommt in unser Leben, stellt sich mit uns Menschen auf eine Stufe. Und das ist schon interessant, wenn wir an irgendeinem halb verfallenen Haus vorbeigehen oder vorbeifahren, dann geht einem schnell mal das Wort über die Lippen: Mein Gott, ist das heruntergekommen, dieses Anwesen. Aber nicht alles, was heruntergekommen ist, muss schlecht sein. Gott ist heruntergekommen. Er wird wieder herunterkommen zu seinen Menschen. Und bis dahin können wir es halten mit einem Wort, das der katholische Bischof Franz Kamphaus vor etlichen Jahren mal geprägt hat. Wie können wir die Zeit füllen? Mach's doch wie Gott. Werde Mensch. Und nutz die Zeit des Wartens, indem du Gott in deinem Leben und zu deinem Heil wirken lässt. Gesegnete Adventszeit. Amen. O Gott, wir warten auf dein Kommen. Wir warten darauf, dass du wieder in deine Welt kommst, dass du die Herrschaft übernimmst, dass du wiederkommst als Gerechter und Helfer, auch arm, reitest auf einem Esel, kommst herunter in unser Leben und sorgst für Frieden, Frieden des Herzens, Frieden zwischen den Menschen und Frieden zwischen den Völkern. Wir warten und können nur eines bitten: Herr, komm. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.